Wir hatten gesprochen über unser Immunsystem, welches Gott uns gegeben hat und uns vor so manchen Krankheiten dadurch schützen tut. Mein zweiter Punkt für heute Morgen ist, bevor ich in das Spirituelle und Geistliche eintauche heute Nachmittag, möchte ich gerne auf dieser Anführungsstrichen menschlichen Ebene bleiben, was sich alles nicht sehr sensationell anhört, aber es auch von Gott gegeben ist. Jetzt sprechen wir zunächst einmal über die Speisevorschriften. Ich weiß, das hört sich nicht sensationell an, aber ich möchte mit euch ein paar Verse lesen aus dem drittes Buch Mose, Kapitel 11. Da heißt es in Vers 7, das ist jetzt das dritte Kapitel, das behandelt eine ganze Liste von Speisevorschriften für das alte Israel, aber ich möchte da doch kurz was drüber sagen. Da heißt es ferner, das Schwein, es hat ganz gespaltene Klauen, aber es ist kein Wiederkäuer, darum soll es für euch unrein sein. Wenn ihr diese Tiere mal studiert, die hier im dritten Kapitel aufgeführt sind, dann werdet ihr merken, im Grunde genommen sind das alles Tiere, die Aas fressen. Wenn Gott, und das ist jetzt mein Punkt, wenn Gott uns durch seine Speisevorschriften prophylaktische Hinweise gibt, was wir essen sollen und was wir nicht essen sollen, dann sollten wir darüber nachdenken. Es geht hier nicht um Verbieten und Ausgrenzen, darum geht es nicht. Das werden wir nachher noch sehen, sondern Gott gibt uns hier prophylaktisch einige Tipps, die wir beachten können. Wenn uns der Zahnarzt zum Beispiel sagt, also Gerhard, es ist gut, wenn du dir regelmäßig die Zähne putzt, damit die Zähne gesund bleiben, ist das ein prophylaktischer Hinweis, der dazu führen kann, dass ich in meinen Zähnen länger leben kann. Ich kann das machen oder ich kann das auch nicht machen und die Folgen werde ich am Ende tragen. Wir wollen den Bereich der Speisevorschriften auch einmal neutestamentlich betrachten. Das Alte Testament mit seinen ganzen Speisevorschriften, auch aus dem dritten Kapitel, ist für uns in dieser Form natürlich nicht mehr relevant, weil wir lesen auch, dass die Bibel sagt, dass wir bezüglich Speisevorschriften uns keine Gedanken machen sollen, was wir essen sollen, sondern die Bibel spricht von Fressen und vom Saufen. Na, das ist natürlich eine ganz andere Ebene, aber wir wollen diesen Text auch neutestamentlich bedenken und da heißt es in Philipper 3, Vers 19, und deren Ende wird Verderben sein, deren Gott der Bauch und dessen Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Es sieht so aus in diesem Vers aus dem Philipperbrief, wo Paulus seine Landsleute, seine Geschwister auf einen ungesunden Lebenswandel anspricht. Es gibt Leute, die machen das Essen zu einem Götzen und beschäftigen sich so viel mit allem, was um das Essen herum zu tun hat. Wenn wir mal hochrechnen, wie viel Zeit am Tag unsere Aufmerksamkeit dem Essen dient, dann verstehen wir im Grunde, was Paulus meint. Um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn ein Mensch sich falsch ernährt, kann er krank werden. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wenn ein Mensch sich falsch ernährt, kann er krank werden. Eine gesunde Ernährung hilft, uns gesund zu bleiben. Auch das ist ein Weg, wie Gott uns heilt. Gott hat uns einen Verstand gegeben, wo wir abwägen können, wie wir uns ernähren. Ich spreche mal aus der Seelsorge. Da ist ein Mann, ich sage jetzt mal ein Mann, der kommt nach dem Gottesdienst zu mir und bittet mich, mit ihm zu beten. Dieser Mann sagte mir, er leidet seit geraumer Zeit an Gicht und das kann schmerzhaft sein und kann auch chronisch werden. Und ich habe mit ihm gesprochen und er erzählte mir auch von seiner Lebensweise und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm nur gesagt, versuch doch mal deine Lebensplanung umzustellen und deine Ernährung umzustellen, weil er mir auch so ein bisschen erzählt hat, wie das so mit seiner Esskultur da so ist. Da habe ich ihm gesagt, versuch doch das mal ein wenig umzustellen, gesund dich zu ernähren. Und habe ihn dann entlassen. Das heißt, ich habe natürlich auch noch mit ihm gebetet und habe ihn dann entlassen. Und ein paar Monate später, da sagte er mir, Gerhard, dein Rat war sehr gut gewesen. Durch die Umstellung meiner Ernährung sind viele Symptome in meinem Leben verschwunden. Das ist doch auch Heilung, oder? Wir brechen das oftmals auf eine menschliche Ebene runter. Aber Gott hat uns ausgestattet mit einem menschlichen Verstand. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir nicht fressen und nicht saufen sollen, dann sagt die Bibel, wir haben Verantwortung für unseren Körper. Wir haben Verantwortung für unser leibliches Wohl und das sollen wir bedenken. Einfach mal, so sage ich es, einfach mal Gottes Wort bezüglich der Speisegebote auf unser Leben anwenden, ohne dass wir da am Ende dazu zu Pharisäern werden. Sondern jeder kann für sich selber einmal reflektieren, was tut mir gut für meine Gesundheit. Und das dann einfach mal abstellen. Auch wenn es schwer fällt, könnte am Ende helfen. Die Bibel ist hier ausgewogen. Sie verbietet weder das Essen, noch gibt sie grünes Licht, alles zu essen. Sondern Gott sagt nur durch 3. Mose, es gibt Speisen, die schaden eurer Gesundheit und darüber solltet ihr mal nachdenken. Also das liegt dann irgendwo auch in unserer Verantwortung. Aber es ist fahrlässig, wenn wir als Pastore und Bibellehrer darauf nicht aufmerksam machen, dass vieles, was an Gesundheit zu uns kommt, auch in unserer Hand liegt. Ne, indem wir uns bewegen, indem wir uns vernünftig ernähren, da hat jeder irgendwo für sich seine eigene Baustelle und da muss jeder selber dann auch sehen. Aber es ist ein Weg, wie Gesundheit zu uns kommt. Dann habe ich hier einen Punkt, aber den möchte ich jetzt nicht groß beleuchten. Wir kommen jetzt in das Medizinische. Gott heilt also durch Immunsystem. Gott hält unseren Körper gesund, indem wir uns an seine prophylaktischen Vorgaben orientieren, bezüglich der Speisegebote. Mein 3. Punkt ist, Gott heilt, ich bin immer noch nicht in der spirituellen Ebene, Gott heilt durch Ärzte. Also hier müssen wir den Schwerpunkt richtig legen. Wir sagen immer, der Arzt hat mir geholfen. Das ist der vorgeschobene Auslöser. Hinter allem steht die gnädige Hand unseres Gottes. Gott heilt uns durch das Wissen und die Begabung der Ärzte. Ich wurde so erzogen, und vielleicht versteht das der eine oder andere aus der älteren Generation auch noch, ich wurde so erzogen, da hat man gesagt, wenn du krank bist, dann hast du gesündigt. Und wenn jemand zum Arzt gegangen ist, dann wurde lieblos darauf aufmerksam gemacht, dass man doch mehr glauben sollte. Aber merkwürdigerweise, das habe ich schon in meiner Jugend festgestellt, gerade die Menschen, die mich so erziehen wollten, dass Krankheit eine Folge der Sünde ist und wenn ich nicht geheilt werde, ich nicht genug Glauben habe, gerade diese Menschen, sie sind regelmäßig zum Zahnarzt gegangen und haben sich ihre Zähne untersuchen lassen. Ich merkte sehr schnell, hier passt was nicht zusammen. Lasst mich das untermauern mit einem Beispiel. Gott heilt durch Ärzte. Ich habe das Vorrecht gehabt, und ich sage bewusst Vorrecht, in meiner Gemeinde in Brasilien, da habe ich eine Familie gehabt, die hatte eine, oder haben sie immer noch, eine Tochter. Die Tochter habe ich als Kind gesegnet, sie unter dem Schutz Gottes gestellt und für sie gebetet, dass Gott sie begleitet in ihrem Leben. Dieses Kind habe ich später getauft. Ich habe sie begleitet in ihrem geistlichen Leben, habe ihren Wachstum im Glauben gesehen, auch ihre Fehler gesehen, ihr Fallen, ihr Aufstehen. Ich durfte das alles begleiten. Ich durfte sie trauen, dass sie hat geheiratet. Ich habe eigentlich ihre ganze Biografie begleiten dürfen. Das war für mich ein großes Vorrecht. Und vor einigen Jahren, da hat sie ihre Formatura gehabt. Also sie ist Formatura, wie sagt man das hier? Sie hat ihr Diplom bekommen in Medizin. Sie hat Medizin studiert in Santa Maria und hat mich dann eingeladen zu ihrer Diplomfeier. Und ist jetzt ausgebildete Ärztin, gläubig. Und jetzt arbeitet sie im Bereich der Medizin. Und sie hat mir erzählt, dass sie hat noch keine eigene Praxis, aber sie arbeitet in einer Praxis und hat mir erzählt, dass viele Menschen zu ihr kommen und sie erzählt offen von ihrem Glauben, von ihrem Vertrauen zu Gott und sagt den Menschen immer, ich versuche alles zu machen, um dir zu helfen, aber am Ende kommt die Heilung von Gott. Gott gebraucht mein Wissen, Gott gebraucht das, meine Talente, die ich bekommen habe von ihm, aber am Ende kommt die Heilung von Gott. Na, also, und ich möchte hier einmal euch sensibilisieren. Wir nehmen das oftmals so selbstverständlich. Wir hier in Deutschland, wir sind so abgesichert und preis dem Herrn, dass wir das sind. Wir haben eine im Vergleich zu anderen Ländern eine so gute medizinische Versorgung, auch wenn es noch vieles zu verbessern gäbe. Aber ich möchte euch wirklich sensibilisieren. Dankt doch einmal Gott für eure Ärzte, die euch schon so oft geholfen haben. Wenn die nicht da wären, ihr würdet, wenn sie euch mal Schmerztabletten gegeben haben oder andere medizinische Untersuchungen bei euch gemacht hätten, ihr hättet anders leiden können. Ich möchte euch mal sensibilisieren. Dankt doch Gott einmal für eure Ärzte, die so viel Zeit in euch investieren, die euch beraten, die euch helfen, manchmal auch operieren. Das ist ein Geschenk Gottes. Und so heilt Gott auch. Er gebraucht Ärzte, um euch gesund zu machen. Die Lebenserwartung in Deutschland, die steigt im Grunde genommen von Jahr zu Jahr. Woran liegt das? Bitte? Zum Beispiel, ne? Dafür dürfen wir Gott danken. Das hört sich alles nicht sehr geistlich an, weil wir nehmen das alles so selbstverständlich. Immunsystem, wer macht sich darüber Gedanken? Das nehmen wir als selbstverständlich hin. Und übrigens, als Gott den Menschen geschaffen hat, im Garten Eden, und herzlich willkommen, und Gott gesagt hat, ist es alles hundertprozentig, da hat Gott das Immunsystem schon eingepflanzt. Warum hat er das dann eigentlich gemacht, wenn doch alles perfekt war und es keine Sünde gab, es keine Krankheit gab? Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, warum das geschehen ist. Nun, ich möchte euch wirklich sensibilisieren. Dank Gott einmal für eure Ärzte, die Gott uns geschenkt hat, die Zeit in unser Leben investieren. Ich war die Tage beim Arzt gewesen, hier in Deutschland, weil ich war mal so neugierig, ich wollte mal wirklich rausfinden, passt das Blutexam, also die Blutproben, die ich in Brasilien mache, passen die eigentlich mit dem zusammen, was die hier in Deutschland machen? Aus Neugier habe ich das mal machen lassen. Einfach mal eine Blutprobe machen lassen und ich musste feststellen, stimmt überein. Und ich habe gedacht, ich danke Gott für meine Ärzte. Die das können. Und ich weiß, woran ich bin. Was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Ich sage euch, das ist ein Weg, wie Gott Heilung schenken tut. Wenn sich jemand entscheidet, Medizin zu studieren, so wie dieses junge Mädchen, das ich da jahrelang begleitet habe, braucht man viel Geduld, dann ist es ein langer Weg, bis man das Diplom bekommt. Interessant ist auch, dass so ein Studium eine Gabe voraussetzen tut, nämlich zu lernen und zu begreifen. Auch das nehmen wir oft als selbstverständlich, dass Menschen sich überhaupt bereit erklären, diese Zeit zu investieren, sich ausbilden zu lassen, um anderen Menschen zu helfen. Sie mögen das vielleicht als eine berufliche Karriere sehen. Ich sehe das als eine Gnade Gottes an. Ich sehe das wirklich als ein Geschenk Gottes an, dass Gott Menschen motiviert, Medizin zu studieren, um der Menschheit zu dienen. Und ich denke, da dürfen wir dankbar sein. Wirklich dankbar sein und auch demütig auch mal anerkennen, wenn wir mal zum Arzt gehen und zu bedanken für ihre Mühen. Ich weiß von vielen, die zum Arzt gehen, anstatt sich zu bedanken, kritisieren sie noch, warum und wieso. Aber wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns das geschenkt hat. Eine übertriebene Erzgläubigkeit ist natürlich auch nicht gut, wenn wir alle unsere Hoffnung in die Ärzte setzen. Wir kennen diese Geschichte von dieser blutflüssigen Frau, die nur auf Ärzte vertraut hat und alles Geld ausgegeben hat in der Hoffnung, sie würde gesund werden und wurde am Ende enttäuscht und suchte dann im Finale ihre Hilfe bei Gott. Jesus gibt uns ein gutes Beispiel von dem Mann, der unter die Räuber gefallen ist. Lasst mich das mal kurz erklären. Dieses Beispiel spricht nicht, das möchte ich betonen, dieses Beispiel spricht nicht von einem übernatürlichen Heilungswunder. Und ein sensationelles Ereignis, der verwundete Mann, ihr kennt die Geschichte, er wurde auf sein Esel gelegt und in die nächste Notaufnahme gebracht. Dem Arzt wurde sogar noch Geld gegeben, sodass er den Kranken pflegen kann. Liebe Gemeinde, ich möchte euch, ich habe schon so oft gesagt, einfach nur sensibilisieren, euch auch mal für die Dienste der Ärzte zu bedanken und es als ein Geschenk von Gott zu sehen. Hinter allem steht der große Gott, der Wunder tut. Jetzt kommen wir zum spirituellen Teil. Also Andreas, für euch, die ihr nicht da wart, wir hatten Punkte beleuchtet, Gott heilt durch unser Immunsystem, das er uns geschenkt hat. Gott heilt, was war der zweite Punkt? Gott heilt durch Ärzte, das war der dritte Punkt. Gott heilt durch Ernährung. Dass wir da aufpassen sollen, wie wir uns ernähren sollen. Gott gebraucht Ärzte, um uns zu heilen. Jetzt kommen wir zum spirituellen Teil. Psalm 107, Vers 20. Psalm 107, Vers 20. Ich habe es schon mal zitiert. Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Nun wird es wirklich spirituell. Meine Frage, wer von euch glaubt, ihr braucht euch jetzt nicht melden, jeder kann das für sich beantworten, wer von euch glaubt, dass die Bibel zu 100% Gottes Wort ist? Jetzt melden sich doch. Jetzt manifestieren sich die Christen. Wunderbar. Ich sehe, ich bin hier in einer guten Gesellschaft, denn ich glaube auch, dass die Bibel zu 100% Gottes Wort ist. Wenn ihr glaubt, dass die Bibel zu 100% Gottes Wort ist, dann möchte ich euch zwei Dinge weitergeben. Wir wissen aus der Psychologie, dass Wut und Zorn krank machen kann. Die Psychologie beschreibt Krankheitsbilder, die aufgrund von Zorn und Wut in unserem Leben real, also nicht in der Fantasie und in der Einbildung, sondern real entstehen können. Das sind Depressionen, Bluthochdruck, Herzprobleme, auch durch Zorn und Wut kann das Immunsystem geschwächt werden. Auffällig sind Infektionskrankheiten, Diabetes, Nierenschaden und Magenprobleme. All diese Krankheitsbilder können entstehen, wenn Zorn und Wut in unserem Leben ist. Zornig sein auf Umstände, zornig sein auf Menschen, die uns wehgetan haben. Manche Menschen hegen auch Zorn auf Gott. Das sind reale Symptome, die ausgelöst werden durch Zorn und Wut in unserem Herzen. Nun sagt das Wort Gottes in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen Klage hat, gleich wie Christus uns vergeben hat. Wir hatten das am Anfang schon gesagt. Unversöhnlichkeit, Bitterkeit gegenüber anderen Menschen, die vielleicht auch menschlich gesehen begründet sind und auch berechtigt sind, weil uns wirklich Schaden zugefügt wurde, weil wir wirklich verletzt worden sind und weil man wirklich auf unserer Seele rumgetrampelt hat. Wenn wir nicht die Kraft aufbringen, die wir sagen, wir glauben zu 100% an das Wort Gottes, wenn wir nicht die Kraft aufbringen, zu glauben, dass in der Vergebung auch Versöhnung und Heilung ist, dann klammern wir diesen Weg aus. Und das möchte Gott nicht. Und ich möchte euch das einfach zurufen, wenn du unversöhnlich durch den Tag lebst und Wut hegst in deinem Herzen auf andere Menschen, und man sagt ja, man kommt vor Wut nicht in den Schlaf, ne? Wenn du nicht vergeben kannst, dann bitte Gott, dass er dir die Kraft gibt zu vergeben. Denn das ist der Weg zur Heilung. Warte nicht auf ein großes Wunder und eine große Offenbarung, sondern wenn du wirklich glaubst, dass das Wort Gottes zu 100% Gottes Wort ist und Gott sendet sein Wort und sagt dir, du sollst vergeben, dann tu es. Amen? Dann tu es. Auch wenn es dir schwerfällt. Das kann ein Weg zur Heilung sein. Und es kann dann passieren, dass wenn du wirklich aus der Tiefe deines Herzens gesagt hast, ich vergebe dir, auch wenn ich nicht verstehen kann, was du gemacht hast, auch wenn es mir wehgetan hat, aber ich vergebe dir, dann kann das sein, dass du heute Nacht gut schlafen tust und vielleicht nach vielen Jahren mal wieder richtig durchschlafen kannst, weil Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. So einfach kann das manchmal sein, ne? Und doch ist das auf der anderen Seite so schwer. Wenn wir an diesem Punkt festhängen mit der Vergebung, dann möchte ich euch mal darauf aufmerksam machen, dass Jesus einmal sagt zu seinen Kindern, ihr habt mir viel Mühe gemacht mit euren Sünden. Und wir als Menschen, wir haben Gott menschlich runtergebrochen, sehr enttäuscht. Wir haben ihm nicht nur das Herz gebrochen, sondern wir als Menschen haben ihn ans Kreuz geschlagen. Er ist für unsere Sünden gestorben, sagt die Bibel. Er ist für unsere Schuld gestorben, für unsere Krankheiten gestorben. Wir haben Christus durch unsere Sünden ans Kreuz geschlagen. Und dennoch, sagt die Bibel, das letzte Wort, was Jesus gesprochen hat auf dieser Welt. Vater, wie geht's weiter? Ihr seid so eine schlaue Gemeinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Weg der Heilung kann darin liegen, dass wir vergeben. Nun magst du vielleicht sagen, ja, die Menschen, die mir wehgetan haben und die auf meiner Seele rumgetrampelt sind, die wussten ja, was sie taten. Die wussten ja, was sie taten und sie haben das ja auch bewusst getan. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Bibel uns sagt, egal wie schwer es ist, wenn wir nicht die Kraft aufbringen zu vergeben, das ist ein Schlüssel, was Christus uns im Neuen Testament lehrt. Vergebt, vergebt und nicht nur einmal, sondern ach, eigentlich müsstet ihr hier vorne sitzen. Ne? Vergeben, ein Schlüssel. Nehmt das mit, auch in euer Alltag hinein. Ich persönlich, ich habe mich entschieden zu vergeben. Ich habe mich dafür entschieden zu vergeben. Und wenn ich mich zum Wort Gottes bekenne, dann weiß ich, ich bleibe in meiner Seele gesund. Nun glaub bitte nicht, dass es mir immer leicht gefallen ist, zu vergeben. Da sind viele Emotionen im Spiel, gerade wenn Menschen im geschäftlichen Bereich, im sexuellen Bereich enttäuscht worden sind, verletzt worden sind. Da braucht man sehr viel Kraft für, um aufeinander zuzugehen und zu sagen, vergib mir. Aber ich habe auch die Gnade erlebt, dass Gott diese Kraft gibt. Und wenn wir uns nach Heilung ausstrecken für unser Leben und auch Heilung in den Beziehungen untereinander, auch da gibt es ja so viele Probleme, auch in der Gemeinde, manchmal auch in der Ehe, dass man einfach, man sitzt nebeneinander, man betet füreinander, aber man ist nicht bereit, einander zu vergeben. Und wenn du Heilung erleben möchtest in den Beziehungen, dann führt der Weg nicht dran vorbei zu sagen, vergib. Vergib und wir drücken auf Reset und fangen neu an. Das Alte ist gewesen, siehe, wir fangen was Neues an. Ist das der Weg, den uns die Bibel lehrt? Die Bibel bleibt aber hier nicht stehen bei der Vergebung, sondern die Bibel fordert uns sogar auf, unsere Feinde zu lieben. Unsere Bibel fordert uns auf, die zu segnen, die uns Böses tun. Und hier merkt ihr, hier wird das Wort, das wir lesen, das wir predigen, es wird sehr persönlich. Und es wird sehr konkret in unserem Leben. Gott sandte sein Wort, das ist der Ausgangspunkt. Gott sandte sein Wort und Gott machte sie gesund. So, wir glauben zu 100%, dass das Wort Gottes Wort ist. Die meisten haben sich gemeldet. So, wenn jetzt die Bibel sagt, und jetzt wird es wirklich persönlich, liebet eure Feinde. Schimpft nicht über eure Feinde. Verflucht sie nicht. Geht ihnen nicht aus dem Weg. Sondern die Bibel sagt uns, segnet eure Feinde. Das heißt, betet für sie. Na, hegt keine bösen Gedanken gegen sie. Auch wenn es eure Feinde sind. Betet für sie, segnet sie. Ein Weg der Heilung.
Es war schwer.
Bitte?
Es war schwer.
Tja, das ist schon, da geht es ans Eingemachte. Ne? Da geht es wirklich an die Substanz auch unseres Lebens. Du kennst dich ja, ich sag mal so, am besten und du weißt, wo du Probleme hast. Vielleicht sind deine Schlafstörungen, deine Nervosität, deine psychischen Schwankungen wirklich darauf zurückzuführen, weil du nicht die Kraft hast zu vergeben. Dann lade ich dich wirklich ein, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, gib mir die Kraft, dass ich wirklich von ganzem Herzen vergeben kann, die an meinem Leben gesündigt haben, die mich verletzt haben, die mir wehgetan haben, die brutal zu mir gewesen sind, die mich verleugnet haben, die mich gemobbt haben. Ich könnte jetzt eine große Liste aufführen, ne, wo Menschen an uns Dinge getan haben, die dazu geführt haben, dass wir Groll in unserem Leben haben. Bitte Gott um Kraft, dass du vergeben kannst. So, mein nächster Punkt. Heilung durch Glauben. Matthäus 9, 29. Da heißt es, dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Matthäus 9, 29. Mal eine Frage, könnt ihr mir noch folgen oder ist das alles zu viel Information? Geht noch. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Hier liegt die Betonung, euch geschehe nach eurem Glauben. Glaubende haben eine Verheißung. Habt ihr das gewusst? Glaubende haben eine Verheißung. Alles, um was ihr auch bittet, bittet im Glauben und es wird euch geschehen. Es wird euch werden. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Auch diese Verheißung sollten wir niemals in unserem Leben ausblenden. Glaubende haben eine Verheißung. Sie werden empfangen, um was sie bitten. Wir sollten zunächst einmal an allen unseren Problemen, die wir haben, körperlicher Art, psychischer Art, wir sollten ganz kindlich, nicht naiv, kindlich an die Sache rangehen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werden wir keinen Zugang zum Himmelreich haben, also zu den Segnungen, die Gott uns schenken möchte. So sollten wir zunächst einmal wirklich, wirklich glauben. Denn was heißt Glauben? Was heißt Glauben? Bitte?
Glauben heißt nicht wissen. Oder?
Glauben heißt nicht wissen. Aber Glauben heißt für mich umgesetzt einfach nur Vertrauen. Einfach nur Vertrauen. So wie ein Kind seinem Papa vertraut. Einfach nur Vertrauen. Ob der Papa dem Kind nachher die Schokolade gibt, das liegt nicht im Ermessen des Kindes. Da kann er noch so viel.
Ich danke Gott, dass ich in Brasilien mich bekehrt habe und auch mitbekommen.
Das ist gut, dass du das sagst, und das ist sicherlich auch erlebt worden von vielen Menschen. Aber hier möchte ich auch ein wenig korrigieren, weil ich lebe in Südamerika und ich weiß, dass dort auch unter den charismatischen Gemeinden sehr viele ungedeckte Schecks ausgeschrieben werden. Nicht alle, die da sagen, sie sind geheilt, sind auch geheilt. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich möchte das aber nicht relativieren, sondern ich möchte das nur einmal auch richtigstellen. Nicht alle, die da sagen, Herr, Herr, glauben auch an den Herrn. Nicht alle, die da sagen, sie sind geheilt, sind auch geheilt. Sondern Gott ist ein Gott, der heilt, aber so wie ein Kind sich immer wieder überraschen lassen kann, ja, wird der Papa mir am Ende die Schokolade geben, ja oder nein, so ist es auch bei uns Kindern Gottes. Aber wir dürfen vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Amen. Wir dürfen vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Ja, unser persönlicher Glaube an Gott und seinen Verheißungen ist wichtig. Und diesen kindlichen Glauben sollten wir uns bewahren und auch nicht durch eine liberale Theologie ausreden lassen. Und jetzt kommt der Punkt, unser Gott ist immer noch ein Gott, der sich mächtig erweisen tut an denen, die da glauben. Das ist so, und wir wollen auch weiter beten. In 2. Chroniker 15, Vers 9, da heißt es, denn die Augen des Herrn, jetzt passt bitte gut auf, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist der Wunsch Gottes. Die Augen Gottes durchlaufen die ganze Welt, auch heute Nachmittag hier in der Arche. Er schaut rum und er möchte sich mächtig erweisen an Menschen, die da Glauben und Vertrauen in ihrem Herzen haben. Der Gott des Alten Testamentes ist auch der Gott des Neuen Testamentes. Er möchte sich mächtig erweisen unter denen, die da glauben. In 2. Chroniker 15, Vers 9. 2. Chroniker 15, Vers 9. Die Bibel gibt uns auch eine Definition, was Glauben ist. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist die Definition von Glaube. So wie Gott Glauben beschreibt. Glauben ist kein Wünschen, ist kein Wunschkonzert, sondern Glaube Glaube hat eine feste Substanz. Glaube, so heißt es hier, ist eine Verwirklichung. Also ich möchte hier mal was aus meinem Leben erzählen. Im Hebräerbrief, da gibt es einen Vers, da heißt es, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist ein schöner Vers. Aber ich hatte mit diesem Vers große Probleme. Warum? Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt. Es gibt nur einen Schöpfer Himmels und der Erden, das ist der Gott der Bibel. An dem habe ich geglaubt. Ich wollte zu ihm kommen. Ich wollte zu ihm kommen, dass ich habe ihn gesucht im Gebet. Ich habe ihn gesucht im Worte Gottes. Was mir fehlte, das sage ich ganz offen, das bekenne ich auch zu meiner eigenen Negativliste. Ich habe auch, an diesem Punkt hing ich fest, ich habe nicht mehr geglaubt, dass Gott auch ein Belohner ist. Das heißt, wenn ich zu Gott komme, wenn ich Gott suche im Gebet, dann muss ich Folgendes haben. Ich muss glauben, dass es diesen Gott gibt. Ich muss glauben, Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Ich muss glauben, er hat mir meine Sünden vergeben. Ich muss glauben, er ist mein Retter. Ich muss glauben, er erhört Gebet. Wenn ich ihn suche, dann muss ich bekennen, Gott ist Gott. So, wenn ich aber nicht mehr den Glauben habe, dass er auch belohnt, dann brauche ich auch nicht suchen. Versteht ihr? Dann brauche ich auch nicht beten. Das ist der Punkt. Und da hänge ich fest. Ich hab immer gesagt, ja und Amen, ich bin bereit, Gott zu suchen. Ich bin bereit, ins Gebet zu gehen. Ich bin bereit, Zeit zu investieren, im Worte Gottes zu studieren. Ich bin bereit, zu bekennen vor den Menschen, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Habe ich immer ja und Amen gesagt. Aber wenn es denn darum ging, dass das, was ich gebetet habe, auch zu glauben, dass Gott mich belohnt. Kennt ihr das? Da hing ich fest. Da hing ich fest. Und da musste ich mich wirklich überprüfen lassen, wie steht das eigentlich mit meinem Vertrauen zu Gott? Habe ich diesen Glauben wirklich, diesen lebendigen Glauben, also nicht diesen allgemeinen, nebulösen Glauben, den alle irgendwo in sich tragen, sondern habe ich wirklich diesen lebendigen Glauben, von dem die Bibel spricht, dass Gott belohnt? Oder lege ich mir beim Gebet schon irgendwelche Ausreden zurecht, die er sagt, naja, siehst du? Diesen lebendigen Glauben, ihr Lieben, den sollten wir uns bewahren. Auch wenn wir oft enttäuscht worden sind. Die Bibel sagt hier im Hebräerbrief, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Hofft ist etwas, kann kommen, ne? Bitte? Auf Hoffnung sind wir gegründet. Die Menschen sagen so schnell, Hoffnung stirbt am letzten. Ne? Aber dieses Hoffen hat eine ganz andere Qualität. Er macht es anders, wie man denkt. Nicht immer so, arbeitet auch nicht immer nach unserem Zeitplan, sondern er hat seinen eigenen Zeitplan, wie er handelt. Aber diese Aussage vom Apostel Paulus, ich denke, er hat den Hebräerbrief geschrieben, diese Aussage, Glaube ist ein Hoffen. Glaube ist ein Hoffen, das zeigt für mich diesen inneren Kampf, in dem wir alle. Wolltest du was sagen?
Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte auch
Ja, gerne. Das ist ein gutes Zeugnis, wenn wir das so sagen können und wenn wir das so erleben. Aber die Realität ist doch oft die, dass wir auf der einen Seite wissen, was das Wort Gottes sagt, was es uns an Verheißung auch transportiert für unser persönliches Leben. Dann sagt die Bibel, dass es nach unserem festen Glauben geschehen soll. Und dann merken wir aber, ja, zwischen dem, was wir da lesen und dem, was wir da hoffen und glauben, liegt eine ziemliche Diskrepanz. Ich möchte euch auch sagen, wie die Bibel das nennt. Die Bibel nennt diese Diskrepanz zwischen Hoffen und Nicht-Sehen, zwischen Glauben und noch nicht empfangen. Gott nennt das den guten Kampf des Glaubens, in dem wir alle stehen. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen auch nicht in erster Linie gegen den Teufel. Sondern unser Kampf ist ein Kampf gegen unser eigenes böses Herz, das sich gegen Gott stellt und gegen sein Wort stellt.
Wir sehen ja auch an.
So ist es. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst euch diesen kindlichen Glauben nicht nehmen, auch wenn ihr noch nicht schaut, auch wenn ihr es noch nicht habt. Ihr befindet euch in diesem guten Kampf des Glaubens. Es macht auch keinen Sinn, das möchte ich euch auch einmal sagen, immer zu bekennen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, und am Ende passiert nichts. Dadurch macht man sich als christliche Familie unglaubwürdig. Sondern du darfst diesen Glauben in deinem Herzen haben. Und du darfst diesen Glauben in deinem Herzen tragen. Wisst ihr, mir hat mal ein Pastor gesagt, wenn wir immer nur von unserem Glauben reden, was Gott alles Großes tun mag, aber wir es nie in der Realität sehen, dann verliert das Volk Gottes irgendwann mal an Glaubwürdigkeit. Und das ist wahr. Wir sollen unseren Glauben bekennen, vor den Menschen und vor Gott. Aber unser Glaube muss auch irgendwann mal Früchte tragen. Nun weiß ich aber auch aus der Seelsorge, wir sind für die Früchte nicht verantwortlich, sondern das ist Gott. Und wenn wir dann niemals bekennen, also immer nur, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, und am Ende nichts passiert. Wir müssen uns auch vor Gott demütigen. Und wir müssen auch mal bekennen vor den Menschen, ich befinde mich hier auch in einem Kampf des Glaubens. Ich habe keine Antwort, warum ich noch nicht schaue. Ich habe keine Antwort, warum das, was ich erbete, noch nicht da ist. Ich befinde mich in einem Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf des Glaubens ist nicht immer leicht. Da habe ich meine Schwierigkeiten, da habe ich meine Probleme, da habe ich meine Anfechtungen. Aber ich möchte diesen Kampf führen. Paulus hat gesagt, ich kämpfe diesen Kampf in Ausdauer. Ich harre aus. Das ist nicht nur eine Momentaufnahme. Und ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir sollten auch bekennen unseren Glauben. Wir sollten aber auch demütig bekennen, wenn wir noch nicht zum Schauen gekommen sind, dass ich mich in einem Kampf befinde.
In der Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und also Mut machen zu glauben. Und ein Baustein ist für mich ein wichtiger Baustein, und zwar, wenn wir im Gottesdienst Zeugnis geben von Jesus, was wir mit ihm erlebt haben. Da mache ich Bruder oder Schwester Mut, dran zu bleiben, was den Glauben betrifft.
Lieber Bruder, da könnte ich dir auch was sagen. Eine Frage, wollen wir noch mal eine Pause machen und dann kommen wir zum Finale? Ja, die Uhr ist schon 6.